Majorsound.de präsentiert große Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit. Der Infotainment-Podcast.
Episode 25. Das Papier. Die Revolution in Blättern. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Infotainment-Podcasts. Heute befassen wir uns wieder einmal mit einer Erfindung, ohne die in der großen, weiten Welt so gut wie gar nichts gehen würde. Das Papier. Vieles wäre nicht möglich. Das Lesen des heißgeliebten Sportteils der Tageszeitung, das mal eben schnelle Aufschreiben einer Telefonnotiz, die Urlaubspostkarte an Tante Erna, das einfache Saubermachen eines rückwärtig gelagerten Körperteils oder das Sprechen und Produzieren dieser neuen Podcast-Episode. Hier vor mir liegen sie, die frisch ausgedruckten Seiten des Podcast-Skripts. 4 DIN A4 Seiten fein säuberlich auf chlorfrei gebleichtem weißem Papier ausgedruckt. Doch Moment, warum eigentlich DIN A4? Und warum chlorfrei gebleicht? Ihr seht schon, es wird wohl wieder eine interessante Episode. Doch beginnen wir mal von Anfang an. Mein Name ist übrigens Johannes Steck und wir starten wie so oft in der Steinzeit. Die ältesten in schriftlicher Form festgehaltenen Dokumente der Zeitgeschichte sind ohne Zweifel die Höhlenzeichnungen. Man vermutet, dass die ersten ihrer Art aus der Zeit um 13.000 vor Christus stammen. Die Bilder und Zeichen wurden außer auf Höhlenwänden auch auf Elfenbein, Muscheln, Knochen oder Jade mit viel Geduld und Mühe eingeritzt. Später verwendeten die Menschen dann schon selbstgefertigte oder behandelte Materialien wie Kalkstein, Tontafeln, Holz und auch Wachstafeln. In China wurden sogar um 1700 vor Christus auf die Panzer der Schildkröten Schriftzeichen eingeritzt. Welches Material unsere Vorfahren aber auch benutzten, es gab 2 entscheidende Nachteile. Erstens dauerte es lange, bis die Schrift eingeritzt war, und zweitens, es war immer sehr umständlich, das Medium zu transportieren. Stellt euch mal vor, Frau Urmensch wollte mit ihrer Einkaufsliste, die sie auf Kalkstein geritzt hatte, einkaufen gehen. Die Feuersteins lassen grüßen, aber Scherz beiseite. Tontafeln waren zerbrechlich, Holz konnte brennen oder vermodern und Wachs schmolz bei Sonneneinstrahlung. Für lange Zeit gab es kein wirklich geeignetes Medium, um darauf Informationen festzuhalten. Den ersten großen Entwicklungsschritt machten die Ägypter zu Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus. Und das Zauberwort hieß Papyrus, von dem sich übrigens auch das Wort Papier ableitet. Es war zunächst das einzigartige Privileg des Pharaos, Papyrus produzieren zu lassen. Das Ausgangsmaterial ist die Papyrusstaude, eine Art Schilfgras. Papyrus herzustellen war und ist relativ einfach. Der untere Teil des Stängels wird in gut 1,5 cm breite Streifen geschnitten. Auf einem Brett werden diese nebeneinander gelegt. Darauf wird im 90-Grad-Winkel eine zweite Schicht Streifen gelegt. Durch Pressen und Schlagen wird die Struktur gefestigt. Dabei tritt der Saft des Papyrus aus, der sehr stärkehaltig ist. Dieser wirkt zugleich als Bindemittel. Nach dem Zusammenpressen müssen die Blätter nur noch getrocknet werden. Darauf geschrieben haben die alten Ägypter mit schwarzer Tusche und roter Ockerfarbe. Die Tusche wurde meist aus Wasser, Ruß und Gummi arabicum, dem Saft bestimmter Akazienbäume, angemischt. Die Hieroglyphen und Bilder haben sie mit einer Art Pinsel aus Binsen gemalt. Die Griechen setzten später eine gespaltene Rohrfeder ein, welche unseren jetzigen Füllfederhalter nicht unähnlich war. Alternativ gab es ab ca. 150 v. Chr. Auch Pergament zu beschreiben. Die Häute von Kalb, Rinder, Schaf- und Ziegenfellen wurden gebeizt, gründlich gereinigt und aufgespannt. Im Anschluss ans Trocknen und der Behandlung der Oberfläche konnten sie auf beiden Seiten beschrieben werden. Mit Bimsstein war es sogar möglich, die alte Schrift wieder zu entfernen. Pergament war haltbarer und biegsamer als Papyrus, hatte eine glattere Oberfläche und war heller. Bis Ende des Mittelalters wurde Pergament benutzt und erst durch das in der Herstellung wesentlich billigere Papier verdrängt. Interessant ist auch die Legende, die sich um die Namensgebung des Pergaments rankt. Es soll nach dem griechischen Ort Pergamon benannt sein, da dort nach Überlieferung das erste Pergament hergestellt wurde. Dies stimmt jedoch wohl nur zum Teil. Vielmehr soll es so gewesen sein, dass in Pergamon die Herstellungsart zwangsläufig wesentlich verbessert wurde, als zu jener Zeit ein ägyptischer Pharao den Papyrusexport einstellen ließ um den Aufbau einer größeren griechischen Bibliothek als die Bibliothek in Alexandria zu unterbinden. Als Erfinder des klassischen Papiers gilt der Chinese Tsai Lun. Er hat um 105 nach Christus als erster das Schöpfen von Papier schriftlich dokumentiert. Tsai Lun, welcher als Minister hochgebildet war, fertigte einen Stoff, der die Grundlage unseres heutigen Papiers bildet. Dazu benutzte er die gekochte Rinde des Maulbeerbaumes, die er zusammen mit Hanflumpen und alten Fischernetzen zerkleinerte. Die Inhaltsstoffe wurden in Wasser gestampft und zu einem Brei verarbeitet. Mit Sieben und Bambusmatten schöpfte Tsai Lun die Papierbögen ab, die anschließend noch getrocknet und mit Steinen geglättet werden mussten. Obwohl es eigentlich eine respektable Erfindung war, entschuldigten sich die Schreiber aus China zuerst sogar beim Empfänger, wenn sie Briefe auf Papier schrieben. Entschuldige bitte, dass ich nicht auf Seide geschrieben habe. Das älteste bekannte Papier, das noch erhalten ist, wurde um 150 nach Christus aus Textilfasern hergestellt. Etwa 500 Jahre lang stellten nur die findigen Chinesen das Papier her und hüteten das Geheimnis sehr streng. Mitte des 8. Jahrhunderts führten sie Krieg mit den Arabern und wurden geschlagen. Unter den chinesischen Kriegsgefangenen gab es auch einige Papiermacher, die gezwungen wurden, den Arabern die Papierherstellung zu verraten. Von da an verbreitete sich diese Kunst in der ganzen Welt. Bereits um 794 wurde in Bagdad Papier hergestellt. Die europäische Papierproduktion hatte ihren Ausgangspunkt schließlich um 1144 in Spanien. Über Italien und Südfrankreich breitete sich das Gewerbe immer weiter in Richtung Mitteleuropa aus. In Deutschland gab es 1390 bei Nürnberg die erste sogenannte Papiermühle, in der Papier aus gebrauchten Textilien wie Flachs, Hanf und später auch Baumwollgewebe hergestellt wurde. Um 1450 stieg die Nachfrage nach Papier drastisch an. Der gebürtige Mainzer Johannes Gutenberg verbesserte das Druckverfahren mit beweglichen Lettern. Ab diesem Zeitpunkt konnten Bücher einfacher und in wesentlich höheren Auflagen hergestellt werden, was in Europa eine regelrechte Medienrevolution auslöste. 1774 entdeckte der Chemiker Karl Wilhelm Scheele das Chlor und dessen bleichende Wirkung. 15 Jahre später wurde die Chlorbleiche erstmals für Lumpen als Papiergrundstoff angewendet. Nach der Erfindung der Papiermaschine 1799 durch Nicolas-Louis Robert führte die weiter steigende Papiernachfrage zu Engpässen beim Grundstoff Lumpen. Ein entscheidender Schritt gelang dem Weber Friedrich Gottlob Keller aus Sachsen. Er schaffte es um 1843 durch Abschleifen von Holz an einem Schleifstein einen Brei zu produzieren, aus dem er dann Papier machte. Dass die Zukunft des Papiers im Holz liegt, erkannte der französische Physiker und Insektenkundler de Réaumur bereits 1719.
Die amerikanischen Wespen bilden ein sehr feines Papier, ähnlich dem unsrigen. Sie lehren uns, dass es möglich ist, Papier aus Pflanzenfasern herzustellen, ohne Hadern oder Leinen zu brauchen. Sie scheinen uns geradezu aufzufordern, zu versuchen, ebenfalls ein feines und gutes Papier aus gewissen Hölzern herzustellen. Wenn wir Holzarten ähnlich denen besäßen, welche die amerikanischen Wespen zu ihrer Papierherstellung benutzen, so könnten wir das weißeste Papier herstellen.
Bis heute sind Holzschliff und Zellulose, der aus Holz gewonnene Zellstoff, wichtige Rohstoffe für die Papiererzeugung. Dafür hat sich beim Bleichen einiges geändert. Mit Chlor gebleichte Wasserstoffe verursachen beim Bleichen umwelt- und gesundheitsgefährdende Gifte und setzen nach der Entsorgung auf Mülldeponien weiter schädliche Stoffe frei. Seit Ende der 1980er Jahre wird Zellstoff in Deutschland und vielen anderen Staaten nicht mehr mit reinem Chlor gebleicht. Stattdessen wird als Bleichmittel Hydrosulfid verwendet, mit dem man auch eine gute Bleichqualität erzielt, die sich zum Beispiel für Zeitungspapier eignet. Richtig weißes Papier erhält man durch Bleiche mit Wasserstoffperoxid. 1989 druckte Greenpeace Deutschland nach eigenen Angaben sein Magazin auf dem weltweit ersten Druckpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Ende 1992 verkündeten die Magazine Spiegel und Stern, dass sie ab sofort auch nur noch auf Papier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff drucken, woraufhin die meisten Zeitungs- und Zeitschriftenverleger bald darauf nachzogen. Natürlich spielt auch das Recycling des Altpapiers eine wichtige Rolle. Die deutsche Papierindustrie gewinnt weit über 50% ihres Rohstoffbedarfs aus Altpapier, denn davon gibt es jede Menge. Eine kleine Quizfrage. Wie viel Papier verbraucht der Deutsche im Schnitt im Jahr? Sind es A. ca. 150 Kilogramm oder B. ca. 250 Kilogramm oder gar C. ca. 500 Kilogramm? Na? Es ist B. Und sind genau 252,7 Kilogramm. Eine riesige Menge, nicht? In den vergangenen 55 Jahren ist der Verbrauch um das Achtfache gestiegen. Nur die Amerikaner, Chinesen und Japaner verbrauchen noch mehr Papier als wir. Absoluter Rekordhalter im Papierverbrauch ist unsere Bundesregierung. Den höchsten Papierverbrauch hatte 2006 das Verteidigungsministerium. 534 Millionen DIN A4-Blätter, gefolgt vom Finanzministerium mit 212 Millionen Blättern. Aneinandergelegt verbrauchen diese beiden Ministerien eine Papierstrecke, die gut 156.660 Kilometer lang ist. Das entspricht einer Strecke, die fast viermal um die Erde reicht. Wahnsinn! Trotz der Tausenden von PCs in den staatlichen Büros trifft folgender Spruch bei der deutschen Bürokratie leider zu 100% zu.
Der Weg zum papierlosen Büro ist genauso weit wie der Weg zum papierlosen Klo.
Ach ja, DIN A4. Dies verdanken wir dem Berliner Ingenieur Dr. Walter Porstmann. Er hat für das Deutsche Institut für Normung, abgekürzt DIN, die wohl bekannteste deutsche Norm entwickelt. Nummer 476, die Normung der Papierformate. Ein Blatt Papier in der Größe A4 ist exakt 210 auf 297 mm groß und ist der 16. Teil eines A0-Bogens, dessen Ausgangsfläche ein Quadratmeter mit den Maßen 1189 mm mal 841 mm ist. Diese eigentlich krummen Maße haben den Vorteil, dass bei der Halbierung des jeweiligen DIN-Blattes an der längeren Seite man wieder zwei neue, genau gleich große Bögen Papier erhält. Das war sie, die 25. Ausgabe des Infotainment-Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß und den ein oder anderen Aha-Effekt, sodass ihr demnächst mal wieder bei uns reinhört. Oder euch sogar mal bei uns meldet, so wie es der Uwe aus Berlin gemacht hat. Er produziert selbst den Teddy-Krieger-Podcast, entdeckte uns bei 7load.de und hat uns bei Podster einen Audiokommentar hinterlassen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend und ein freundliches Hallo aus Berlin. Hier ist der Uwe, hier ist der Teddykrieger und der Herr Teddykrieger dankt für den Bonus und wünscht dem Herr Major Sound einen wunderschönen guten Abend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, und mir ist der Name ja natürlich in der Community hier bei Potsdam auch schon ein paar Mal aufgefallen, da habe ich dann, denke ich, das kommt eher irgendwie bekannt vor, aber ich konnte die Assoziation, die Verbindung da von Podstar, von dem Podcast zu 7load, zu dem Infopodcast, den ich nur neulich gerade erst noch groß angekündigt und beworben habe, einfach nicht herstellen. Obwohl es ja nun der gleiche Nickname und so weiter, trotzdem, es war mir irgendwie, nein, keine Ahnung. Das hat also eine ganze Weile bei mir gedauert, ehe es Klick gemacht hat und ich gesagt habe, wow, das ist ja cool, dann gibt es ja noch Folgen vor 7load, die ich mir jetzt in Ruhe anhören kann und habe mir vorhin den Kaffee angehört und ja, alleine dafür gibt es schon Sternenregen satt. Ganz große Klasse, kann ich nur sagen, hervorragend, wie ich es dann auch schon an anderer Stelle geschrieben habe, hervorragend, professionell produziert und umgesetzt und ich hoffe, es gibt noch richtig viele Folgen, es gibt ja noch richtig viele Themen, die man da behandeln kann und das ist, um mal wieder einen Fernsehvergleich zu ziehen, immer wie ich sage, Galileo für die Ohren. Gut, mag man sich jetzt geschmeichelt fühlen oder man mag sich verunglimpft fühlen, ich meine es positiv und insofern... Ein kurzer Audiogruß mal an dieser Stelle und das war der Uwe, das war der Teddykrieger aus Berlin und ich sage schönen guten Abend, bis bald, ciao, ciao.
Stichwort Galileo für die Ohren. Da fühlen wir uns natürlich geschmeichelt und bedanken uns bei Uwe für das tolle Kompliment. Wer uns auch mal einen Kommentar hinterlassen will, kann dies gerne schriftlich tun auf unserer Homepage, bei iTunes, bei Podster oder bei dobcast.de. Oder ihr sprecht uns einfach etwas auf unseren Anrufbeantworter. 01805 233 633 11 633 für 14 Cent pro Minute. Das Thema für die 26. Episode gibt es demnächst auf der Homepage. Bis dann, euer Johannes Steck.
Sie hörten große Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit. Der Infotainment-Podcast. Mehr Interessantes gibt's auch unter www.infotainment-podcast.de.